Ich staune immer wieder über junge Leute, wie ehrlich die sind und einfach sagen, ja, ich habe das Buch gelesen und dann war ich eigentlich entmutigt, weil ich gemerkt habe, ich selber kann das nicht. So ehrlich waren wir nicht, als wir so alt waren wie du, Richard. Aber ich muss jetzt etwas sagen, das möchte ich der Jungmannschaft sagen. Die Jungmannschaft ist total ehrlich, aber wir können das aus eigener Kraft nicht, wenn wir das selber produzieren. Aber wir können es, wenn der Heilige Geist in uns wirkt. Und diejenigen, die gestern gedacht haben, ist schon ziemlich eine Herausforderung mit dem Gebet, die möchte ich einfach noch einmal darauf zurückweisen, auf den zweiten Punkt der zweiten Predigt. Sie erinnern sich, der Heilige Geist muss in und durch uns beten. Und heute werden Sie vieles ähnlich erleben, beim ersten wie am zweiten Vortrag. Es sind eigentlich alles Dinge, die wir selber nicht können. Aber wenn der Heilige Geist in und durch uns wirkt, dann können wir einen anderen Lebensstil leben. Wissen Sie, ich bin manchmal ein bisschen müde von dem, dass die Christen sagen, ja, wir sind auch nicht besser, wir haben es nur besser. Ich muss Ihnen einfach sagen, das ist nicht neutestamentlich. Wenn ich die Urgemeinde lese, wie die gelebt haben, in welcher Kraft, in welcher Dynamik. Und die haben das nicht aus eigener Kraft gemacht, sondern durch das Wirken des Heiligen Geistes. Dann sieht das Leben einfach anders aus. Und ich hoffe, dass ich das heute Abend wirklich in beiden Vorträgen ein bisschen weitergeben kann. Wir haben die Themen gewechselt. Wir haben gedacht, es ist folgerichtiger, wenn ich jetzt über wirkungsvoll Leben mit Ihnen nachdenke. Mein Fehler. Und in der zweiten Predigt dann, wie können wir konkret vergeben? Übrigens, auch das ist eine Sache, die wir selber nicht können. Aber mit dem Heiligen Geist sind wir dazu in der Lage. Also heute zunächst geht es darum, wie kann unser Leben wirkungsvoll sein für Gott, für andere Menschen? Wie können wir wirkungsvoll Gemeinde Jesu bauen? Ich lese Ihnen dazu einen Text aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1. Wir lesen die zwei Verse 6 und 7. Da schreibt Paulus, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Als Paulus den 2. Timotheusbrief schrieb, da war er ungefähr 70 Jahre alt. Timotheus war wahrscheinlich 40. Paulus hatte Timotheus nach Ephesus geschickt, in die damalige Gemeinde dort, weil es Riesenprobleme und Schwierigkeiten gab. Schon im 1. Timotheusbrief gibt Paulus verschiedenste Anweisungen, wie Timotheus handeln soll, was er tun soll, um die Probleme zu lösen. Aber es scheint nicht wirklich gefruchtet zu haben. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das tröstet mich. Das heißt, auch wenn wir Gemeinde Jesu bauen würden unter der direktesten Anleitung von Paulus, heißt das nicht unbedingt, dass es funktionieren würde. Wie auch immer, Timotheus ist entmutigt, traurig, niedergeschlagen und in diese Situation hinein schreibt Paulus diesen 2. Timotheusbrief. Und was wirklich auffallend ist, dass Paulus Timotheus nicht ermutigt, nach einer neuen geistlichen Erfahrung zu suchen. Das wäre heute sehr populär, dass er gesagt hätte, du musst irgendwie einfach neu nach einer Geisterfüllung suchen oder du musst irgendwie, wie man das Tierchen auch immer nennt, nach einer neuen Salbung suchen oder irgend so etwas. Das macht Paulus nicht, sondern er schreibt Timotheus einfach, was er in Jesus Christus hat und welche Auswirkungen, wie er handeln soll, wie er aus dieser Kraft leben und handeln soll. Wir werden das gleich sehen. Und aus der ganzen Fülle des 2. Timotheusbriefes, es würde sich mal lohnen, diesen ganzen Brief zu lesen unter diesem Aspekt, hole ich zwei Punkte heraus, die mir jetzt heute Abend einfach wichtig sind. Wenn unser Leben wirkungsvoll sein sollte, dann müssen wir unsere Geistesgaben ausleben. In Vers 6 schreibt Paulus, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. Die Bibel lehrt uns, dass jeder Christ Geistesgaben hat. Nicht jeder Christ hat die gleichen Geistesgaben. Die Bibel sagt an einer Stelle, Römer 12, denn die Gaben, die Gott uns gegeben hat in seiner Gnade, sind verschieden. Also wir haben unterschiedliche Geistesgaben, aber jeder bekehrte und wiedergeborene Christ hat mindestens eine Geistesgabe. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns mehr als eine Geistesgabe haben. Und weil wir alle mindestens eine Geistesgabe haben, haben wir auch mindestens eine Aufgabe in der Gemeinde Jesu. Es gibt also keine Passivmitglieder. Wenn sie nichts tun für Jesus, dann machen sie definitiv zu wenig. Sie machen nicht das, was Jesus möchte. Also noch einmal, jeder Christ hat mindestens eine Geistesgabe, viele haben mehr. Und darum hat jeder Christ auch Aufgaben in der Gemeinde. Wir sollen nämlich mit diesen Gaben einander dienen. Die Bibel sagt im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. In unserem Text schreibt Paulus, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckst die Gabe, die in dir ist. Und die Gabe erwecken bedeutet nichts anderes, als dass ich die Gabe, die Gott in mein Leben hineingelegt hat, auch auslebe. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, schreibt Paulus zu Timotheus, predige das Wort. Offensichtlich hatte Timotheus die Geistesgabe der Predigt. Predigen ist eine Geistesgabe. Einige Sätze später schreibt er, tue das Werk eines Evangelisten. Auch die Gabe der Evangelisation ist eine Geistesgabe und offensichtlich hatte Timotheus diese Geistesgabe und jetzt sagt Paulus, er soll diese Geistesgaben erwecken, er soll sie ausleben. Das heißt mit anderen Worten, wenn jeder von uns seine Gaben konsequent ausleben würde, könnte die Gemeinde Jesu optimal gebaut werden. Darum sagt die Bibel an einer Stelle, seid nicht träge in dem, was ihr tut, sondern seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Also noch einmal, wenn jeder von Ihnen ihr seine Geistesgaben konsequent ausleben würde, dann würde die Gemeinde Jesu optimal gebaut werden. Jetzt taucht natürlich die Frage auf, ja, wie ist das denn? Ich meine, in keiner Gemeinde leben alle ihre Geistesgaben aus. Kann dann die Gemeinde nicht so gut gebaut werden? Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich weiß es einfach nicht. Natürlich ist Gott nicht auf uns angewiesen. Da kann Gemeinde Jesu auch ohne uns bauen. Und trotzdem gilt noch einmal die Aussage, wenn jeder von uns die Gaben hundertprozentig und konsequent ausleben würden, würde die Gemeinde Jesu am besten gebaut werden. Damit wir die Geistesgaben ausleben können, müssen wir sie natürlich kennen. Und ich stelle einmal eine Frage, ich bin einfach neugierig. Seien Sie mal ehrlich, wer von Ihnen kennt seine Geistesgaben? Bitte mal ein Handzeichen. Wer von Ihnen weiß, das sind meine Geistesgaben? Bitte Handzeichen. Weil jeder hat. Oh, das freut mich doch eine ganze Reihe. Aber einige kennen sie nicht. Und das ist natürlich schwierig, weil wenn ich meine Geistesgabe nicht kenne, kann ich sie auch nicht ausleben. Normalerweise ist es so, dass die Geistesgaben, die ich habe und die Aufgabe, die ich zu tun habe, die passen zueinander. Also Gott gibt mir ganz bestimmte Geistesgaben und er gibt mir entsprechend genau diese Aufgaben. Oder er gibt mir ganz spezielle Aufgaben und dann gibt er auch mir ganz entsprechende Geistesgaben. Also ich muss nicht Dinge tun, die ich nicht kann, sondern ich darf die Dinge tun, ich darf dort dienen, wo Jesus mir auch die Gaben gegeben hat. Ich kann mich gut erinnern, am Ende meines Theologiestudiums auf St. Krishona war ich durchaus offen in die äußere Mission. Also ich hätte mir vorstellen können, nach Südafrika oder grundsätzlich Afrika oder Südamerika. Aber interessanterweise hat Jesus mich nie auch nur ein bisschen in diese Richtung gestoßen. Ich konnte das eigentlich nicht so richtig verstehen, bis vor einigen Jahren. Unsere älteste Tochter und ihr Mann und Familie sind in der Mission in Guinea. Und 2016 haben wir sie besucht. Und damals wurde mir zum ersten Mal bewusst, warum mich Jesus nie nach Afrika geschickt hat. Sie müssen mal schauen, ich habe zwei linke Hände, sieht man gut. Das heißt, ich kann praktisch einfach überhaupt nichts. Alle Bilder, die in unserer Wohnung hängen, hat meine Frau eingeschlagen. Wenn ich sie einschlagen würde, würde ich mir nur auf den Finger schlagen. Und jetzt ist es so, wenn ich in Afrika bin und ich habe eine Autopanne, dann kann ich nicht einfach in die nächste Werkstatt gehen und das Auto wird geflickt. Wenn der Wasserturm kaputt ist, kann ich nicht einfach den Klempner holen und der macht das wieder gut. Sondern ich muss mir selber überlegen, wie soll ich das machen? Und da habe ich gemerkt, warum ich nie nach Afrika musste und nie nach Südamerika. Ich hätte glatt nicht dort leben können. Mir hat die entsprechende Gabe gefehlt. Ist das verständlich? Also die Gaben und die Aufgaben, die gehören zusammen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie können wir die Geistesgaben entdecken? Und ich möchte Ihnen drei Möglichkeiten zeigen. Die erste Möglichkeit steht in unserem Text. Da heißt es nämlich, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, schreibt Paulus vermutlich vom gleichen Ereignis. Er schreibt nämlich, lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch die Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Nun ist das eine ganz schwierige Bibelstelle. Und ich verbrenne mir jetzt nicht bei Ihnen die Hände. Also ich bin sehr sorgfältig mit Auslegen. Sie ist wirklich ganz schwierig. Aber etwas ist ganz klar in diesem Text, wie man es ihn auch immer versteht. Offensichtlich hat Paulus und die Ältesten Timotheus die Hände aufgelegt. Und im gleichen Moment haben sie ihm in einem prophetischen Wort die Geistesgaben zugesprochen. Tut mir leid, das steht hier wirklich im Text. Ich habe gedacht, das wäre doch klasse, oder? Jetzt stellen Sie sich einmal vor, die Ältesten in Ihrer Gemeinde, die beten für Sie, denken über Sie nach und bekommen von Jesus ein prophetisches Wort und würden Ihnen die Geistesgaben zusprechen. Ich glaube, das würde Sie sehr ermutigen, oder? Ja, Sie schauen mich total fragend an, einige ein bisschen leicht schmunzelnd, aber es steht im Text, müssen Sie zugeben. Also es ist schon ziemlich biblisch, was ich hier sage. Also das wäre die eine Möglichkeit, die wir ganz neu eigentlich in unseren Gemeinden entdecken sollten. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir uns einfach einmal fragen, was mache ich gerne? Wo schlägt mein Herz? Normalerweise ist es so, das, was ich gerne mache, dort bin ich auch begabt. Die Bibel sagt an einer Stelle, Gott gebe dir, was dein Herz begehrt. Und ich ermutige Sie, wenn Sie Ihre Geistesgaben noch nicht kennen, dann gehen Sie morgen Nachmittag hinaus. Machen Sie einen längeren Gebetsspaziergang und reden Sie einfach einmal mit Jesus und fragen Sie ihn, Herr Jesus Christus, was mache ich eigentlich gerne? Wo schlägt mein Herz? Wo könnte ich begabt sein? Und es ist wirklich so, dort, was Ihr Herz schlägt, dort, wo Sie Ihre Leidenschaft haben, dort sind Sie mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auch wirklich begabt. Dort hat Ihnen Jesus die Geistesgabe gegeben. Ich frage wieder zurück, alles verständlich? Aber jetzt müssen Sie es tun. Also vor allem die, die die Geistesgaben nicht kennen. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, wie man die Geistesgaben herausfinden kann. Fragen Sie sich einmal, wo sind Sie wirkungsvoll? Also wo hat Ihr Leben und Ihr Dienst wirklich Auswirkungen? Wo sind Sie ein Segen für die anderen? Wissen Sie, dort, wo man begabt ist, dort hat das Leben auch am meisten Auswirkungen. Ich zeige Ihnen das an ein paar Beispielen. Man sagt mir nach, dass ich hochevangelistisch begabt bin. Nun ist es so, wenn sich nicht regelmäßig Menschen bekehren würden oder einen neuen Anfang mit Jesus machen würden, dann hätte ich nicht die Begabung der Evangelisation im engeren Sinn. Es gibt ja Leute, die haben ein missionarisches Herz. Sie sind wunderbare Zeugen, sie erzählen von Jesus, aber sie erleben in ihrem Umfeld fast keine Bekehrungen oder gar keine Bekehrungen. Nun, wenn das die Situation ist, dann machen sie trotzdem einen wunderbaren Dienst. Wir sollen ja alle Zeugen von Jesus sein. Aber sie haben nicht die Gabe der Evangelisation im engeren Sinn. Oder wenn jemand die Gabe der Predigt hat, oder wenn jemand die Gabe der Lehre hat, das sind alles Geistesgaben, dann sind seine Predigten und seine Lehre inspirierend. Natürlich kann jeder mal eine schlechte Predigt halten, das ist ja klar. Aber wenn jemand wirklich die Gabe der Predigt hat oder die Gabe der Lehre, dann sind die Leute davon angesprochen. Man ist inspiriert, man ist ermutigt, man wird korrigiert und so weiter. Wenn jemand predigt und Sie haben immer den Eindruck, das ist nur langweilig und das ist nichtssagend. Und wenn er noch so wahre theologische Wahrheiten sagt, dann hat er mit größter Wahrscheinlichkeit nicht die Gabe der Lehre oder die Gabe der Predigt. Und ich sage manchmal, solche Männer sollten nicht mehr predigen, sollten nicht mehr lehren, weil sie ermüden die Gemeinde und sie ermüden sich selber, weil sie merken ja selber, dass das irgendwie ja nicht funktioniert, dass da nichts rüberkommt. Oder wenn Menschen die Gabe der Seelsorge haben, auch das ist eine Geistesgabe, die Gabe der Ermutigung und Ermahnung, dann sind diese Leute wirkungsvoll im persönlichen Gespräch. Sie können Leute ermutigen, korrigieren, aufrichten, ermahnen und so weiter. Oder wenn Menschen die Gabe der Leitung haben, auch das ist eine Geistesgabe, dann können sie eine Gruppe leiten. Und wenn jemand diese Geistesgabe der Leitung in einem größeren Maß hat und er ist ein Mann, dann kann er noch Ältester sein einer Gemeinde. Auch hier wieder, nur Männer mit der Geistesgabe der Leitung sollten Älteste werden. Sonst ist das unglaublich schwierig für eine Gemeinde. Oder wenn man die Geistesgabe der Barmherzigkeit hat, natürlich sollen wir alle barmherzig sein, aber es gibt auch Menschen, die haben diese Geistesgabe. Und die sollen sie ausleben. Oder wenn wir die Geistesgabe des Gebens haben, natürlich sollen wir alle geben, ist keine Frage. Aber es gibt Leute, die haben diese Gabe in einer ausgesprochenen Art und Weise. Und die sollten sie unbedingt ausleben. Die Geistesgabe der Gastfreundschaft und vieles, vieles mehr. Also dort, wo wir wirkungsvoll sind, dort ist wahrscheinlich auch unsere Gabe. Also noch einmal, das eine war prophetisch, wird es Timotheus zugesagt. Das andere ist, wir fragen uns einmal, wo sind wir wirkungsvoll und was machen wir gerne. Und das dritte ist, wir fragen uns, wo sind wir wirkungsvoll. Jetzt beginnen mir manchmal Leute, die sagen, ich kenne meine Gaben nicht so recht. Ich bin so ein bisschen vielschichtig begabt. Ich kann ein bisschen predigen, ein bisschen Seelsorge, ein bisschen Evangelisation, ein bisschen leiten, aber ich habe keine absolute Spitze. Das, was ich Ihnen jetzt sage, kann ich Ihnen biblisch nicht belegen. Aber es ist so meine Erfahrung und Beobachtung in den letzten 35 Jahren. Es sieht so aus, wie wenn Jesus das ganz unterschiedlich macht. Die einen begabt er eher breit, eher vielschichtig, aber sie haben keine absolute Spitze. Und dann gibt es Menschen, die haben eine absolute Spitze. Jeder weiß sofort, das ist die Gabe von ihm, aber sie haben nur ganz wenige Gaben. Also zum Beispiel haben wir in unserer Gemeinde einen Pastor, der hat wirklich die Gabe der Lehre. Das spürt man, den müssten Sie hören. Das ist unglaublich, wie der predigt und wie der lehrt. Sonst ist er nicht so breit begabt. Und ich habe manchmal den Eindruck, gerade wenn man aber Gemeinde leitet, ist es gut, wenn man möglichst breit begabt ist, weil man ja viele Aufgaben hat, wenn man in der Gemeinde mitarbeitet. Aber gerade ich als Evangelist, ich bin natürlich total dankbar, dass ich eine klare Spitze habe. Aber ich kann Ihnen sagen, sonst kann man mich nicht zu sehr viel gebrauchen. Also es ist wirklich so. Also von daher, da gibt es einfach Unterschiede. Aber ich sage es noch einmal, jeder von Ihnen hat Geistesgaben und wir müssen diese Geistesgaben ausleben, wenn wir wirkungsvoll sein wollen. Ich komme zum Zweiten. Damit wir wirklich wirkungsvoll sind, müssen wir uns auf die Kraft Gottes besinnen. Da schreibt Paulus in Vers 7, er sagt hier, denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ganz interessant ist nun, dass dieses Verb gegeben in der griechischen Sprache in einer Zeitform steht, die Folgendes meint. Gott hat uns in der Vergangenheit etwas gegeben, was in der Gegenwart noch Auswirkungen hat. Ist das verständlich? Also noch einmal, wir müssen nicht dauernd um neue Kraft bitten, sondern wir haben alles, was wir brauchen. Gott hat uns das in der Vergangenheit gegeben und das hat auch noch im jetzigen Moment Auswirkungen für unser Leben. Wir brauchen nicht dauernd eine neue Salbung, wir brauchen nicht dauernd irgendetwas Neues, sondern wir haben alles, was wir brauchen, damit unser Leben wirkungsvoll ist. Natürlich taucht die Frage auf, warum ist diese Kraft oft nicht sichtbar? Warum ist unser Leben oft so kraft- und saftlos? Vielleicht deswegen, weil Jesus diese Kraft zurückhält, bis wir sie wirklich brauchen. Und jetzt möchte ich Ihnen einige Bedingungen zeigen, dass diese göttliche Kraft, die Sie schon haben, wirkungsvoll wird in Ihrem Leben. Das Erste. Wir müssen uns dieser Kraft Gottes in uns immer wieder bewusst machen. Im Epheserbrief Kapitel 1 schreibt Paulus ein Gebet. Und zwar schreibt er dort, er, Jesus, erleuchte euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt hat. Und hier haben wir das wieder. Paulus betet hier nicht für die Gemeinde, dass sie neue Kraft bekommen, sondern er betet dafür, dass sie erleuchtende Augen haben, damit sie erkennen, welche Kraft in ihrem bereits wirksam ist. Haben Sie das mitbekommen? Sie schauen heute ganz anders rein als gestern. Ich bin ganz verwirrt. Ist das verständlich? Und dann beschreibt er die Kraft, die in uns wirksam ist. Er sagt nämlich, es ist genau die gleiche Kraft, die damals Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Das müssen Sie mal im Herzen bewegen. Da war eine Leiche, Jesus. Diese Leiche wird wieder lebendig. Jesus wird aber nicht nur lebendig, sondern er bekommt einen Auferstehungsleib. Und genau die gleiche Kraft, ist Ihnen das bewusst? Genau die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in uns wirksam. Stellen Sie das einmal vor. Darum sagt auch die Bibel, wir sollen nicht durch Heer oder Macht arbeiten, sondern durch den Heiligen Geist. Zacharia 4, Vers 6. Also wir sollen nicht Gemeinde Jesu bauen aus eigener Kraft heraus. Mit eigener Anstrengung, mit eigener Bemühung, das funktioniert sowieso nicht. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Diese göttliche Kraft haben wir nicht von Geburt an. Diese göttliche Kraft können wir auch nicht in der Schule lernen. Auch nicht in einem Theologiestudium. Diese göttliche Kraft können wir auch nicht verdienen. Wir können sie nicht erarbeiten. Sondern wir bekommen sie in dem Augenblick, in dem wir uns bekehrt haben und eine Wiedergeburt erlebt haben. Das heißt, in dem Augenblick, als sie damals Jesus um Vergebung ihrer Sünden gebeten haben und Jesus eingeladen haben, in ihr Leben hineinzukommen, in diesem Augenblick kam der Heilige Geist in ihr Leben hinein. Und von diesem Augenblick an haben sie diese göttliche Kraft. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir das uns bewusst machen, dass wir erleuchtete Augen haben, dass wir uns das überhaupt klar sind. Und wenn Ihnen diese Kraft nicht bewusst ist, wenn Sie sagen, ja nein, ich bin ein armer Schlucker, dann fangen Sie einmal an zu beten, sagen, Herr Jesus, schenke mir erleuchtete Augen des Herzens, damit ich überhaupt erkenne, was für eine Kraft in mir am Wirken ist. Ich möchte Ihnen ein paar Zitate bringen. Ich weiß, dass es jetzt ein bisschen heikel ist, wegen der Person, die ich bringe. Ich habe aber gefragt, ob ich das darf. Ich möchte Ihnen ein paar Zitate bringen von Billy Graham. Ich weiß, dass es heikel ist, weil er manche Dinge für mich auch fraglich ist, aber wir müssen zugeben, hat er viel Vollmacht und ich wäre sehr vorsichtig, ihn zu sehr zu kritisieren. Also lassen Sie zuerst einmal die Kraft Gottes in Ihrem Leben so wirken, wie sie bei ihm wirksam ist, bevor Sie da etwa zu schnell etwas sagen. Ich hoffe, Sie steinigen mich jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe auch meine Fragen bei gewissen Dingen, aber er war schon auch ein von Jesus gebrauchter Mensch. Sicher, er hatte die Gabe der Evangelisation. Das heißt, wenn wir eine andere Gabe haben, wird sich diese göttliche Kraft anders auswirken. Einmal hat er gesagt, jede Aktivität, die nicht vom Heiligen Geist geleitet ist, ist leere Geschäftigkeit. Sind Sie einverstanden? Schon. Dann hat er einmal gesagt, doch während ich rede, ist eine andere Kraft am Werk, der Geist Gottes. Der Geist Gottes hat die betreffende Person vielleicht schon seit Wochen vorbereitet. Ich habe nicht die Macht, irgendjemanden zu bekehren. Das ist das Werk des Geistes Gottes. Vor einer Veranstaltung in Düsseldorf sagte er zu den Verantwortlichen, ich möchte noch einmal sagen, dass ich alle Ehre Gott dem Heiligen Geist gebe für das, was wir in unseren Versammlungen erlebt haben. Ich stand oft ganz zurück in den Versammlungen, denn ich fühlte, dass ich beiseite gestellt war und dass der Heilige Geist wirkte. Wir müssen ganz abhängig sein vom Heiligen Geist. Es gibt eine nette Geschichte. Billy Graham hat in einer großen Halle evangelisiert. Ein älteres Ehepaar war ein bisschen spät dran. Die Halle war überfüllt. Und so wurde ihnen ein Platz zugewiesen, weit oben auf der Empore, weit weg von der Bühne. Mitten unter unruhigen Teenagern. Die Teenies haben Dummheiten gemacht, die haben geredet, die haben gelacht, die haben geplaudert. Und das ältere Ehepaar saß da mitten unter diesen Teenies und hat sich schon ein bisschen geärgert. Jetzt sind wir bei Billy Graham und jetzt haben wir so einen dummen Platz, dass wir gar nicht richtig zuhören können. Wie auch immer, plötzlich, und bitte, die Teenager haben nicht zugehört, plötzlich war es so, das Ehepaar hat das so erzählt, wie wenn eine Kraft Gottes sich auf die Teenies gelegt hätte. Die wurden total konzentriert, total berührt, haben gut zugehört und beim Ruf zur Entscheidung sind sie aufgestanden, nach vorne gegangen und haben sich vermutlich für Jesus entschieden. Das kann man nicht erklären. Aber hier merken wir die übernatürliche Kraft Gottes, die einfach wirken kann. Also, beten Sie immer wieder dafür, dass Ihnen bewusst wird, welche göttliche Kraft Sie eigentlich schon haben. Das Zweite, damit diese göttliche Kraft in uns wirksam ist, müssen wir in der Abhängigkeit von Jesus bleiben. In Johannes 7 sagt Jesus, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Was sagt Jesus hier? Er sagt, wenn wir möchten, dass diese göttliche Kraft aus unserem Leib strömt, die Ströme lebendigen Wassers, müssen wir als erstes einmal Durst haben. Und Durst haben in diesem Zusammenhang bedeutet, dass wir immer ein Stück unzufrieden sind. Dass wir uns danach sehnen, dass mehr geschieht. Wissen Sie, ich schwebe nie nach einer Evangelisation nach Hause. Natürlich freue ich mich über das, was Jesus geschenkt hat, aber gleichzeitig denke ich immer, Herr Jesus, du könntest noch mehr machen. Du bist doch so allmächtig, du hast alle Gewalt im Himmel und auf Erden, du könntest noch mehr machen. Das ist Durst. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber wenn ich in der Schweiz beobachte, Pastoren, Gemeindeleiter von wachsenden Gemeinden, dann haben die diesen Durst. Die freuen sich natürlich über dem, was sie erlebt haben. Die freuen sich darüber, dass sie eine große Gemeinde haben. Aber gleichzeitig haben sie immer wieder den Durst. Herr Jesus, du könntest doch mehr wirken. Haben Sie diesen Durst? Haben Sie wirklich den Durst zu sagen, Herr Jesus, ich möchte, dass du mich zum Segen setzt, zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Ich möchte, dass die Menschen von mir etwas profitieren. Also wir müssen Durst haben, nicht so zufrieden sein mit dem, was wir haben. Das Zweite, wir müssen zur Quelle gehen. Und das ist jetzt hochinteressant, die Quelle hier ist Jesus, nicht der Heilige Geist. Jesus sagt, wer zu mir kommt, wer da dürstet, der komme zu mir. Also Jesus ist die Quelle. Der Heilige Geist, das sind dann die Ströme des lebendigen Wassers, die aus unserem Leben fließen. Aber die Quelle ist nicht der Heilige Geist, die Quelle ist Jesus. Also wir müssen zur Quelle gehen, wir müssen dort trinken, dass wir müssen an ihm einfach in seiner Abhängigkeit bleiben. Damit dieser Durst und diese Abhängigkeit nicht nur theoretisch ist, führt uns Jesus manchmal bewusst in die Schwachheit hinein. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, schreibt Paulus von einer Phase in seinem Leben, in dem er sehr, sehr schwach war. Er redet dort von einem Pfahl im Fleisch, den er hatte. Wir wissen nicht genau, was es ist. Es gibt Ausleger, die sagen, es war eine Krankheit. Manche reden vom Augenleiden, manche reden vom Hüftleiden. Manche sagen, es war vielleicht ein psychisches Leiden. Paulus litt vielleicht unter Depressionen. Es gibt Passagen im Neuen Testament von Paulus, wo man den Eindruck hat, er weiß, was Depressionen sind. Je älter ich werde, umso mehr habe ich den Eindruck, Paulus spricht von etwas ganz anderem. Er spricht nämlich vom Leiden um Jesu Willen. Und das schreibt er im 2. Korinther 11. Und es lohnt sich, morgen einmal zu Hause dieses Kapitel zu lesen. Er schreibt dort, was er erlebt hat, und dann lesen Sie das und überlegen Sie einmal, wie sah das Leben von Paulus aus. Er schreibt, er wurde mehrmals ausgepeitscht, er wurde mit Stöcken geschlagen, er wurde gesteinigt, er hat Schiffbruch erlitten, er hatte Hunger, er hatte Durst. Überlegen Sie mal, was er da erlebte. Und dann überlegen Sie einmal, wie sah Paulus aus. Wissen Sie, was er war? Er war körperlich ein Wrack. Er war psychisch ein Wrack. Er war misshandelt worden, er war missbraucht worden. Und Paulus merkt das auch. Ich sage manchmal in der Schweiz, wenn wir in der Schweiz, auch in Deutschland sage ich das, wenn wir in der Schweiz oder Deutschland etwas Ähnliches erleben würden wie Paulus, ich sage Ihnen, wir hätten schon längstens die Invalidenrente beantragt. Oder mindestens 3 Jahre Kur. Und Paulus merkt das, er spürt die Schwachheit. Und seine Logik ist, wenn ich schwach bin, kann Gott mich nicht gebrauchen. Und so betet er 3-mal darum, Herr Jesus, nimm mir diesen Stachel weg, nimm mir diesen Pfahl weg. Und nach dem 3. Mal sagt Jesus, nein, mein Lieber, mache ich nicht. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wörtlich heißt es eigentlich, meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Und dann schreibt Paulus im nächsten Satz, darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgung, in Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin ich stark. Und jetzt müssen Sie diese Bibelstelle richtig verstehen. Paulus sagt hier nicht, ich fühle mich schwach und dann kommt eine übernatürliche Macht auf mich und dann fühle ich mich stark. Sondern Paulus will damit sagen, gerade wenn ich schwach bin, gerade wenn mir die Kraft fehlt, gerade dann kann Jesus durch mich wirken, weil ich in einer besonderen Abhängigkeit von Jesus lebe. Ich möchte nochmals ein Beispiel zeigen von Billy Graham. Die Älteren drinnen haben vielleicht Pro Christ 1993 gesehen. Billy Graham hatte eine Parkinson-ähnliche Krankheit. Und das Schlimme an der ganzen Sache war, als er in Deutschland war, brach die Krankheit ganz speziell aus. Es gab immer so einen Ersatzevangelisten, der jederzeit hätte einspringen können. Sie können die erste Predigt im Internet anhören. Und ich sage Ihnen, sie ist wirklich jammervoll. Ich habe sie vor kurzem noch einmal angeschaut. Es ist der erste Abend, er redet von seiner Familie, etwa 8-9 Minuten, und er redet von seinen Katzen und von seinen Hunden und weiß ich was alles. Und dann kommt die Predigt. Und er bringt einfach so verschiedene evangelistische Elemente, aber der Zusammenhang, ehrlich, ich denke ziemlich logisch, den kann man suchen. Also die Predigt ist wirklich jammervoll. Und ich war kurze Zeit später in Jena, in einer Gemeinde, die diese Veranstaltung durchführte. Und die Studenten haben gesagt, wir haben es nicht gewagt, unsere Mitstudenten einzuladen, weil es war einfach peinlich. Aber das Erstaunliche ist, was Jesus geschenkt hat. Es sind viele, viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Ulrich Bazzani, er war ja der Nachfolger dann, er hat ja eine Autobiografie geschrieben. Und in dieser Autobiografie schreibt er auch von dem, was er 1993 erlebt hat. Und er hat geschrieben, ich habe selten erlebt, wie die Kraft Gottes in der Schwachheit so mächtig ist, wie damals bei Billy Graham. Also, das kann man nicht erklären. Aber wenn Sie schwach sind, wenn Sie angeschlagen sind, wenn Sie down sind, wenn Ihnen die Kräfte fehlen, das ist für Jesus überhaupt kein Problem. Er kann und er will Sie gebrauchen. Jetzt müssen Sie einfach mit diesem Durst und dieser Schwachheit an die Quelle gehen zu Jesus. Und dann werden Ströme lebendigen Wassers aus Ihrem Leib fließen. So hat es Jesus versprochen. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wie wir wirklich in der Abhängigkeit bleiben. Und das ist ganz einfach, dass wir die Komfortzone hin und wieder verlassen. Wissen Sie, was das ist? Komfortzone. Das heißt, dass wir Dinge tun, wo wir genau wissen, hier sind wir überfordert. Wenn jetzt Jesus nicht eingreift, dann geht die ganze Sache den Bach runter. Haben Sie solche Dinge schon mal gemacht? Wann haben Sie das zum letzten Mal gemacht? Wann haben Sie zum letzten Mal um Jesu willen für ihn, für seinen Einsatz die Komfortzone verlassen, gesagt, jetzt wage ich etwas. Und wenn du jetzt nicht eingreifst, geht wirklich die Sache den Bach runter. Ich ermutige Sie dazu. Vor einigen Jahren war ich in einer Gemeinde zu einer Evangelisation und die haben das ganze Programm, das war so gut aufgebaut, die Gemeinde war so stark, so optimal, soll ich Ihnen ehrlich sagen, es ging mir ähnlich, wie wenn ich bei Ihnen bin. Ich finde sie eine unglaubliche Gemeinde. Und ich habe schon ein bisschen Angst im Blick auf den Juni. Und so ging es mir damals auch. Ich spürte förmlich, ich bin das schwächste Glied in der Kette. Weil das war so gut, alles, was sie organisiert haben und die Chöre und die Musik und das ganze Programm. Und ich kann Ihnen sagen, 2 oder 3 Tage vorher, ich war zu Hause wirklich fast ungenießbar für meine Frau. Die hat gesagt, du, was ist mit dir los? Ich habe gesagt, du, ich bin völlig überfordert. Aber das Erstaunliche war, was Jesus geschenkt hat. In dieser Situation hat er für die größte Gemeinde unglaublich viel geschenkt. Das war wirklich sehr ermutigend. Also haben Sie den Mut, verlassen Sie die Komfortzone immer mal wieder. Überlegen Sie, Herr Jesus, was könnte ich tun, wo ich wirklich auf dich angewiesen bin? Fragen Sie sich einmal, wann haben Sie zum letzten Mal etwas gewagt, wo es nur noch auf Jesus ankam? Weil Sie alle Sicherheiten losgelassen haben. Nehmen Sie das auch mit und denken Sie mal darüber nach, weil dann kann Jesus Sie speziell gebrauchen. Also, wir müssen uns auf die Kraft Gottes besinnen, die in uns ist. Wir müssen an der Quelle sein bei Jesus. Wir müssen Durst haben und dann werden Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen. Ich komme noch zum dritten. Wenn die Kraft Gottes in uns wirklich wirksam sein will, dann dürfen wir den Heiligen Geist nicht dämpfen. Die Bibel sagt, dämpft den Heiligen Geist nicht. Und jetzt wissen Sie natürlich alle, wir dämpfen den Heiligen Geist, wenn wir Sünde in unserem Leben tolerieren. Bitte hören Sie gut, tolerieren. Also, ich rede nicht davon, dass Ihnen heute irgendetwas passiert ist. Wo sie vielleicht gesündigt haben oder gestern, sie sind zu Jesus gegangen, haben gesagt, Jesus, das tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Das ist wirklich nicht das Problem. Sondern das Problem sind Dinge in ihrem Leben, wo sie genau wissen, es ist falsch. Aber sie lassen es trotzdem zu. Manchmal ist das eine Lieblingssünde. Also man ist einfach nicht bereit, es loszulassen, weil man es liebt. In vielen Fällen ist es aber auch eine Sache, gegen die man jahrelang angekämpft hat. Man hat wirklich erwartet, man kann Sieg bekommen, hat keinen Sieg bekommen und irgendwann hat man resigniert. Man weiß natürlich genau, es ist falsch. Man ist froh, dass es niemand weiß in der Gemeinde und auch niemand zu Hause. Solche Dinge dämpfen den Heiligen Geist. Ich könnte jetzt einige Dinge nennen, das mache ich bewusst nicht. Wenn Sie so etwas haben, dann zeigt Ihnen das der Heilige Geist wahrscheinlich genau jetzt. Das heißt, das, was Ihnen jetzt aufgetaucht ist, könnte vom Heiligen Geist sein. Hören Sie, ich habe konditional gesagt, könnte vom Heiligen Geist sein. Und das könnte etwas sein, was den Heiligen Geist dämpft. Ich möchte jetzt aber doch noch 2 Dinge sagen, die den Heiligen Geist dämpfen. Und da stehen vor allem die Christen in Gefahr, die sich für Jesus einsetzen. Also die, die wirklich voll Feuer sind, die mit Jesus unterwegs sind. Das eine, was den Heiligen Geist dämpft, sind Lügen zur Ehre Gottes. Ich weiß nicht, ob Sie verstehen, was ich damit meine. Ich bin begeistert von Jesus. Und weil ich begeistert bin von Jesus, möchte ich natürlich auch, dass die anderen Menschen begeistert von Jesus sind. Und jetzt stehe ich manchmal in Gefahr, dass ich zur Ehre Gottes lüge. Das heißt, ich sage nicht ganz falsche Dinge, aber ich übertreibe ein bisschen. Es stimmt einfach nicht ganz. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir erzählen unser Leben, wie es vor der Bekehrung war. Und wir sagen, ja, wir waren völlig am Boden und wir sind mit unserem Leben überhaupt nicht fertig geworden, waren so gebunden und süchtig. Und dann haben wir uns bekehrt. Und jetzt ist alles gut. Alle Süchte sind weg, alle Gebundenheiten sind weg. Ich habe ein erfülltes Leben. Natürlich hat sich hoffentlich Ihr Leben verändert. Also wenn sich Ihr Leben überhaupt nicht verändert hat, müssen Sie sich ja hinterfragen, ob Sie wiedergeboren sind. Natürlich hat sich das Leben verändert. Natürlich sind Dinge anders geworden. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es doch auch noch Dinge, die vielleicht nicht so gut sind. Und da müssen wir ehrlich sein. Und natürlich war das Leben vor der Bekehrung vielleicht nicht so besonders gut. Ich meine, sonst hätten sie sich ja wahrscheinlich nicht bekehrt. Aber es war ja nicht alles nur schlecht. Es gab ja auch gute Dinge. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir eben nicht zur Ehre Gottes lügen. Ich kann mich erinnern, es war ein Abend in einer Schweizer Gemeinde. Meine Frau war ausnahmsweise dabei. Und Sie müssen sich vorstellen, ich war so richtig, richtig gut in Form. Es ging mir richtig gut. Und ich habe gepredigt, ruft zur Entscheidung, ein paar Leute haben reagiert. Ich war richtig happy, bin zu meinem Auto gegangen nach dem Abend, meine Frau neben mir. Ich kenne sie ja schon ziemlich gut. Und ich merke, irgendetwas stimmt da nicht. Und ich frage sie, Schatz, was ist los? Und dann antwortet sie und sagt, du Schuft. Sag ich, wie bitte? Sagt sie, ja, was du heute gepredigt hast, das stimmt nicht. Habe ich mich gewehrt, habe gesagt, doch, du kennst alle Beispiele, du weißt, das ist alles wahr. Du kennst die Leute, die das erlebt hat. Sagt sie, ja, das stimmt. Aber du hast das in einer solchen Euphorie gepredigt, dass du einen falschen Eindruck erlebt hast. Hier müssen wir auch sehr aufpassen, wenn wir darüber erzählen, was Jesus gewirkt hat. Natürlich sollen wir von den großen Taten Gottes reden. Paulus hat das auch gemacht, haben Sie schon mal gewusst? Er ist von einer Missionsreise zurückgekehrt, hat erzählt von den großen Taten Gottes. Also, da haben wir manchmal auch eine falsche Bescheidenheit. Aber die Frage ist, wie? Ich kann mich an eine Evangelisation erinnern. Da wurde ein Bericht angeschrieben, den habe nicht ich geschrieben, ich habe ihn gelesen und ich habe mich gefragt, ob Sie von der gleichen Veranstaltung reden, in der ich der Evangelist war. Die haben nicht gelogen, aber wie sie geschrieben haben, war einfach nicht richtig. Also das sind Lügen zur Ehre Gottes und die dämpfen natürlich den Heiligen Geist. Das Zweite ist Stolz und Resignation. Wenn wir Erfolg haben, neigen wir zu Stolz. Wenn wir Misserfolg haben, neigen wir zur Resignation und ich sage Ihnen, beides ist Sünde. Bei Stolz ist es jedem sofort klar. Die Bibel sagt, Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Soll ich Ihnen sagen, das ist für mich eine der gefährlichsten Bibelstellen, die es überhaupt gibt. Und zwar deswegen, weil es, so viel ich weiß, die einzige Bibelstelle ist, in der ausdrücklich gesagt wird, Gott widersteht. Verstehen Sie, Gott widersteht nicht einem jungen Mann, der mit seinen Trieben nicht immer fertig wird. Gott widersteht nicht einem jungen Mann, der immer mal wieder vielleicht Pornografie konsumiert. Gott widersteht nicht einem jungen Mädchen, das unerwartet schwanger geworden ist. Und jetzt bitte ich Sie, mich richtig zu verstehen. Ich heiße das nicht gut. Null Toleranz, keine Frage. Aber Gott widersteht nicht. Er widersteht einfach nicht. Aber er widersteht den Stolzen. Als ich das gemerkt habe, habe ich gedacht, gut, ich muss mich demütigen. Und am Anfang habe ich gedacht, ich kann mich selber demütigen. Aber wir können uns nicht selber demütigen, das geht nicht, weil wenn wir uns selber demütigen würden und wir würden merken, wie demütig wir sind, würden wir sagen, oh, wie bin ich doch demütig. Das heißt, es gibt nur einen indirekten Weg der Demut, nämlich über Jesus. Jesus muss uns demütigen. Und es lohnt sich einfach, hin und wieder auch zu beten und sagen, Herr Jesus, schenke mir ein richtig demütiges Herz. Und ich sage Ihnen, Jesus wird dieses Gebet ganz, ganz schnell erhören. Da bin ich an einer Evangelisation, es gibt einen kleinen Aufbruch geistlich. Ich komme an den nächsten Ort, es passiert fast nichts. Ich komme in eine Gemeinde, ich predige, die Leute sagen, wow, ist das gut, wie sie predigen. Ich komme in eine andere Gemeinde und die sagen, also wie sie predigen, das geht auf keine Kuhhaut. Das ist unter aller Kanone. Boing. Und schon ist man wieder demütig. Also, freuen Sie sich, wenn Sie gedemütigt werden. Freuen Sie sich, wenn Sie auch mal kritisiert werden. Das sind ganz, ganz wichtige Augenblicke. Auch wenn Sie total schmerzen. Ich kann Ihnen sagen, das schmerzt total. Aber es ist total wertvoll, weil da macht uns Jesus zu demütigen Menschen. Aber auch wenn wir resignieren, ist das Sünde, habe ich Ihnen gesagt. Wenn wir Misserfolg haben, das kennen Sie vielleicht auch, dann sagen wir ganz schnell, ich kann nichts, ich bin nichts, Gott kann mich sowieso nicht gebrauchen. Und ich sage Ihnen, wenn Sie so von sich denken, verunehren Sie den lebendigen Gott. Natürlich sind Sie nicht mehr so vollkommen, wie wenn es keinen Sündenfall gegeben hätte. Ja, dann wäre es fantastisch, wie wir wären. Natürlich gibt es viele Dinge, die sind nicht mehr so, wie sie sein sollten. Aber soll ich Ihnen sagen, Gott hat Sie trotzdem so wunderbar und einmalig gemacht, auch wenn Sie es fast nicht glauben, dass es einfach falsch ist, wenn Sie sagen, Gott kann mich nicht gebrauchen. Doch, er hat Sie wunderbar gemacht und er will sie gebrauchen. Er hat Gaben in ihr Leben hineingelegt, den Heiligen Geist, die göttliche Kraft, er kann sie gebrauchen. Wer mich kennt, weiß, dass ich schon viele, viele Jahre als Evangelist unterwegs war. Ich wusste, dass ich evangelistisch begabt bin, aber es war mir nicht ganz klar, wie hoch die Begabung ist. Also es war mir nicht ganz klar, ist es richtig, dass mich Gemeinden zu solchen Vorträgen einladen. Und dann hatte ich vor vielen Jahren eine Evangelisation in einer Gemeinde, in der der früher sehr bekannte deutsche Evangelist Richard Kriese ein- und ausging. Einige von Ihnen kennen ihn, glaube ich, auch. Er war schon mal hier. Und ich durfte bei ihm wohnen. Das war natürlich eine unglaubliche Gelegenheit. Es war richtig toll. Und nach jedem Abend haben wir noch miteinander eine, zwei Stunden geredet. Und ich konnte ihn vieles fragen, über viele Dinge reden. Nach einigen Abenden spürte er, dass ich in meinem Herzen einen Evangelistenzweifel habe. Dann hat er mir an einem Abend gesagt, Beat, ich habe dich jetzt ein paar Abende lang gehört. Und ich möchte dir sagen, du bist hoch evangelistisch begabt. Dann hat er gesagt, und jetzt begraben wir den Evangelistenzweifel. Wir sind auf die Knie gegangen. Ich habe das Jesus gesagt. Ich habe gesagt, okay, Herr Jesus, ich gebe dir meinen ganzen Evangelistenzweifel. Ich lege ihn dir einfach zu Füßen. Nachdem wir gebetet haben, steht Richard auf, geht in den Garten, holt so einen kleinen Stein, sah aus wie ein kleiner Grabstein, und dann schrieb er darauf, an dem und dem Tag hat Beat seinen Evangelistenzweifel begraben. Und dann hat Richard gesagt, Beat, und wenn du jetzt noch zweifelst, dann ist das nicht Demut, sondern Sünde. Das habe ich mir dick hinter die Ohren geschrieben, weil manchmal kommen trotzdem noch die Zweifel. Aber ich habe gesagt, nein, Herr Jesus, ich will das keinen Raum geben, diesem Zweifel. Ich habe ihn begraben. Ich danke dir für die Gaben, die du mir gegeben hast. Das wollte ich Ihnen als erstes mitgeben. Ich wiederhole es noch einmal. Wenn wir wirkungsvoll sein wollen, dann müssen wir die Geistesgaben ausleben. Und ich ermutige diejenigen, die die Geistesgaben schon kennen, leben Sie sie aus. Und diejenigen, die die Geistesgaben nicht kennen, ermutige ich, zu suchen, bis Sie sie wissen. Weil die Gaben und die Aufgaben zueinander gehören. Das Zweite, damit unser Leben wirkungsvoll ist, müssen wir aus der göttlichen Kraft heraus leben. Wir haben gesehen, das Erste ist, wir müssen uns dieser göttlichen Kraft bewusst sein. Und wenn Ihnen diese göttliche Kraft nicht bewusst ist, dann machen Sie es wie Paulus, der für die Gemeinde in Ephesus betet, öffne mir die Augen, dass die geistlichen Augen, die Augen des Herzens, damit ich erkenne, was ich überhaupt für Möglichkeiten habe. Das Zweite, wir müssen in der Abhängigkeit von Jesus bleiben. Erinnern Sie sich, haben Sie Durst? Aber bleiben Sie nicht bei diesem Durst, sondern gehen Sie zur Quelle. Und wenn Gott Sie in die Schwachheit führt, gehen Sie erst recht zur Quelle. Bleiben Sie in der Abhängigkeit. Er kann Sie gebrauchen. Und das Dritte, ich ermutige Sie sehr, dämpfen Sie den Heiligen Geist nicht. Ich möchte gerne noch beten und bitte Sie, wenn es möglich ist, dass Sie sich dazu erheben. Herr Jesus Christus, ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich dein Wort studiere, vor allem gerade diese paar Verse im 2. Timotheusbrief. Ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass er in uns wohnt. Und ich danke dir, dass wir darum auch Gaben haben, mit denen wir anderen dienen dürfen. Ich freue mich über jeden, der seine Gaben kennt. Und ich bitte dich für jeden, der seine Gaben nicht kennt, dass du ihm irgendwie auch zeigst, welche Gaben er hat, damit er mit Freuden mit diesen Gaben anderen Menschen dienen kann. Und diejenigen, die die Gaben schon kennen, bitte ich auch, dass sie mit großer Freude und mit großer Hingabe mit diesen Gaben dienen, damit deine Gemeinde gebaut werden kann. Und dann danken wir dir für die göttliche Kraft, für die Auferstehungskraft von dir, die in uns wohnt. Ich möchte dich bitten, dass du auch hier zu uns die Augen auftust, dass uns das einfach bewusst ist, wir können es nicht. So wie Richard das vorher gesagt hat. Ich packe das gar nicht. Aber dass wir gleichzeitig auch die offenen Augen haben, dass wir merken, aber deine Kraft ist da. Und die ist auch in unserem Leben da. Ich möchte dich bitten, dass wir immer wieder auch Durst haben, Sehnsucht haben, dass du uns wirklich zum Segen setzt für andere, zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Und dass wir mit diesem Durst zu dir kommen, Herr Jesus, zur Quelle. Dort trinken, damit Ströme lebendigen Wassers fließen können. Und das Dritte, ich bitte dich, bewahre uns davor, dass wir den Heiligen Geist dämpfen. Und wenn vorhin vielleicht Dinge aufgeplupft sind, wo man schon länger weiß, die sind nicht in Ordnung, bitte ich dich wirklich um Veränderung. Ich bitte dich um Verheilung, um Heiligung, dass wirklich Menschen hier im Glauben wachsen und nicht dauernd einfach nur in der Niederlage leben und dadurch den Heiligen Geist dämpfen. Ich danke dir sehr, dass das, was in deinem Wort ist, einfach wahr ist und das nehmen wir fest. In Anspruch. Und jetzt danke ich dir für die nächsten Minuten. Ich danke dir für die Zeit, für das Essen. Danke dir für die guten Gaben, für diejenigen, die es uns auch zubereitet haben. Und ich danke dir einfach auch für die Gespräche, die folgen werden. Segne sie uns. Amen. Setzen Sie sich noch einmal. Du wirst noch Informationen geben. Wegen dem Essen. Ich sage jetzt, das mache ich. Wir haben jetzt 6:55. Und wir machen trotzdem eine halbe Stunde. Der Countdown bitte auf 30 Minuten. Weil die brauchen wir wirklich. Es war relativ knapp. Und darf ich nachher ganz vorne sein, dass ich wirklich nachher noch essen kann und ich muss mich nochmals vorbereiten für den zweiten Teil. Darf ich mich dann unanständig vordrücken vor Sie? Vielen Dank. Richard.